Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Das ist der Treffpunkt auf DRS1. Ich bin der Tommy Scherrer und habe laut Statistik heute schon ein paar Mal geflunkert, dunwaret gesagt oder auf gut Deutsch normal ausgedrückt gelogen. Ja, tatsächlich. 50 bis 200 Mal pro Tag machen wir Menschen das nämlich. Und fragt man die Leute auf der Strasse, was sie denn vom Flunkern und Lügen halten, dann kommt man zum Beispiel so eine Antwort über.
Manchmal ist es sicher besser, wenn man nicht ganz die Wahrheit sagt, weil man vielleicht anderen Leuten weniger wehtut in dem Moment.
Ja, wenn man die Frage, wie findest du meine neue Frisur, mit «Sieht gut aus», statt mit «Wow, finde ich furchtbar», beantwortet. Wir wollen heute im Treffpunkt am Lügen und Flunkern auf die Spur kommen. Wann ist es moralisch verwerflich und wann ist es vielleicht sogar nötig? Lassen Sie sich überraschen bei der Tommy Scherrer und wünschen eine spannende Sendung. Am 9 ist es an dem Vormittag, an dem Mittwochvormittag. Das stimmt nicht ganz. Es ist nämlich 9 und 11 Minuten und 25 Sekunden. Das war schon eine kleine Unschärfe gewesen, oder? Gelogen kann man dem vielleicht nicht sagen. Und als ich vorher beim Einstieg in die Sendung gesagt habe, wir Menschen lügen pro Tag 50 bis 200 Mal, hat sicher der eine oder andere gefunden, was, das stimmt doch überhaupt nicht. Aber es ist tatsächlich so, die Statistik sagt es. Und da gehören bei dieser Zahl 50 bis 200 auch eben die kleinen Flunkereien oder Notlügen dazu. Und wir haben heute Gelegenheit, dem Thema ein bisschen auf die Spur zu kommen, haben verschiedene Leute eingeladen. Zum Beispiel einen Körpersprachspezialist, der Urs Zeiser. Er kommt aus der Pantomime. Herzlich willkommen. Guten Morgen, Herr Zeiser, bei uns im Treffpunkt.
Guten Morgen, miteinander.
Eben, Sie sind spezialisiert auf Körpersprache. Welches Zeichen? Sie haben mich jetzt heute Morgen seit einer halben Stunde etwa, als Studioobjekt vor sich. Welche Körperregion verraten, ob man jetzt lügt oder die Wahrheit sagt?
Oh, es ist immer eine Ganzheit an Körperregionen. Es kommt nie nur ein Zeichen, eine Mimik oder eine Gestik aufs Moll. Es sind immer mehrere. Wir haben auf rund 1000 gesprochene Worte vielleicht 50'000 körpersprachliche Signale. Das heisst, für jedes Mal, wo ich liege, zeige ich das an mehreren Orten. Und das aber nur, wenn ich selber nicht im Fluss bin mit dieser Liege.
Also ist es unzulässig, da kommt mir ein Filmausschnitt zu dieser Thematik in einem Dokumentarfilm in den Sinn, wo man den Bill Clinton befragt hat zu dieser Monica Lewinsky-Affäre im Oval Office mit dieser Frau, wo er soll angeblich Sex gehabt haben. Ja. Und einer, der dann Körpersprache analysiert hat, sagt, Bill Clinton greift sich über 20 Mal an die Nase in diesem Interview und das sei ein Zeichen, dass er gelogen hat. Ist das unzulässig aus Ihrer Sicht?
Ja, daraus ein Lieg zu interpretieren, ist heikel. Also, man muss immer Zusammenhänge anschauen, um ein Lieg überhaupt zu definieren. Es ist immer im Raum, im Zusammenhang, im Raum zum Zeitpunkt. Die sozialen Zusammenhänge, wo man kann sagen, das ist ein Lieg oder nicht. Dort der Griff zur Nase ist eigentlich, ich kann mit dem Griff zur Nase noch etwas schmecken. Also, ich kann meine Geschmacksknospen erreichen. Und wenn ich an einen eigenen Gedanken riechen oder schmecken will, dann kann ich das, indem dass man die Nase lenkt. Mhm. Also mein Verhalten zum Beispiel überprüfen, was sage ich als nächstes?
Wir vertiefen das Thema mit Ihnen im Verlauf von dem Treffpunkt sehr gerne. Das ist ein spannender Ansatz. Kann man via Körpersprache tatsächlich herausfinden, ob ein Mensch die Wahrheit sagt oder überlügt? Ein zweiter Gast, den ich herzlich begrüße bei uns, das ist Marlies Küng. Sie arbeitet an der Pädagogischen Fachhochschule Nordwestschweiz, leitet dort Professur Entwicklungspsychologie und Pädagogik des Kindesalters. Sie ist promovierte Erziehungswissenschaftlerin. Frage, Frau Küng, ist das Lügen angeboren? Was weiss man darüber?
Guten Morgen zuerst miteinander.
Guten Morgen, ja, excuse, guten Morgen natürlich.
Ich glaube, das Lügen ist nicht angeboren. Wenn das Lügen angeboren wäre, dann würde das heissen, es gibt ein Gen. Und auf dem Gen ist das Lügen. Also aus der Entwicklungspsychologie bin ich dem Gedanken überhaupt noch nie begegnet, dass das Lügen angeboren ist.
Das Gen hat man noch nicht gefunden in dem Fall. Man ist ja immer dran, oder eins zu suchen. Suchtgen, weiss man, hat man letztens entdeckt. Man ist sogar dran zu sagen, Homosexualität, gibt es da ein Gen, ja oder nein? So die gewissen Fragen und die gewissen Forschungsergebnisse. Aber im Zusammenhang mit dem Lügen hat man noch keins gefunden.
So viel, dass ich weiss, nicht. Aber man muss ganz sicher dazu sagen, dass der Mensch ja unglaublich plastisch ist. Ein neugeborenes Kind, weil wir eigentlich wenig festgelegte Instinkte haben, sind wir ja ganz plastisch und ganz lernfähig. Und das Problem am Lernen ist eigentlich, dass man Richtiges und Falsches lernen kann. Also man kann lernen, Worte sagen, wobei jetzt müsste man überlegen, was heisst Worte. Und man kann natürlich auch lernen, im Verlauf von seinem Leben zu lügen. Und da stellt sich aber wieder die gleiche Frage. Sie haben vorhin so ein Flapsig von der Notlüge geredet. Was ist denn eigentlich eine Lüge?
Genau, da sind wir im grossen Feld von der Moral auch, vom Zusammenleben, vom Sozialen von uns Menschen, wo ganz ein zentraler Punkt dabei eben die Wahrheit ist. Das sagen viele Leute in der Ethik. Wir müssen die Wahrheit sagen. Aber eben, die Statistik sagt etwas anderes. 50 bis 200 Mal, offenbar. Da gehören, wie gesagt, die kleinen Lügen dazu. Wir begrüßen einen dritten Gast bei uns. Sehr herzlich willkommen, Markus Knill. Guten Morgen, Herr Knill.
Grüße miteinander.
Selbstständiger Kommunikationsberater. Er beratet unter anderem Chefbeamte oder Spitzensportler. Unter anderem. Und das sind Leute, die in der Öffentlichkeit stehen. Jetzt Frage an Sie, Herr Knill. Haben Sie schon mal jemandem von diesen Leuten müssen beibringen, wie man elegant lügt?
Das würde ich nie machen. Ich weiss vom Herrn Clinton, wo wir vorhin geredet haben, der hat 5 Spezialisten gehabt, um perfekt lügen. Das ist ein irrsinniger Aufwand. Wochenlang. Also, da ist ein Chinesisch-Spezialist, ein Stimmmensch, ein Sprechler, der genau sagt, wann er, wenn wir machen. Also, das ist ein Aufwand.
Aber Sie haben gesagt, er hat 5 Spezialisten, die ihm beibringen, jawohl, zu lügen.
Ja, das hat man bewusst gemacht. Also er hat ja, eine Analyse müssen machen von dem Video. Mhm. Und als ich die Analyse gemacht habe,
das mit der Nase, die wir vorher erwähnt haben, anders.
Man hat ihm gesagt, er darf nicht an die Nase langen oder soll direkt den Interviewer anschauen. Mhm. Das hat man geschult. Also, das perfekte Lügen, da lehne ich ab, weil ich nämlich gesehen habe, es ist viel einfacher, wenn ich mich selber bin. Und wenn ich einstellungsmäßig zu der gegenüberliegenden Person oder zur Sache die Einstellung übereinstimmt, stimmen dort meine Stellungen vom Körper und die Stimmlage, ist alles korrekt. Also dann muss ich gar nichts machen, dann muss ich nicht lügen. Also mein Ansatz ist der, wenn ich jemanden coache für die Medien, dann muss er sich selber sein. Und sollte auch das glauben, was er sagt. Und dann kann er viele Fehler machen. Er überzeugt gleich. Mir geht es eben ums Überzeugen. Und es gibt natürlich...
Man kann auch selber an die Unwahren glauben, wo man sagt. Das genau, gibt es ja auch. Oder? Man kann sich so einbilden, dass das stimmt. Und erzählt dann eigentlich einen Mist oder eben eine Lüge.
Das ist spannend. Ich hatte gestern eine Person, die war in einer Selbstlüge drin. Die hat über eine Person erzählt, sagen wir jetzt über Frau Küng. Die hat dort und dort da und da gemacht. Es hat nicht gestimmt, aber hat es geglaubt. Das ist keine Lüge. Eine Lüge ist nur dann, wenn ich weiß, dass es nicht wahr ist. Das ist ja ganz wichtig. Macht. Und wenn ich selber mir da einrede, es ist so, wie bei der Zeugenaussage, da sagt die Polizei, die Ampel ist grün gewesen und ich glaube, sie ist grün, dann stimmt der Körper mit dem überein. Und dann merkt man auch nicht, dass man lügt. Darum ist mit dem Lügendetektor so schwer. Den kann ich überlisten, indem ich eben selber da glaube.
Sie merken, daheim ist ein riesen Thema, wo man ganz viele spannende Ausflüge machen in die einzelnen Themengebiete rein. Als nächstes hier im Treffpunkt, wo wir das Lügensflunkern ins Zentrum stellen, wenn wir erfahren von der Frau Küng, wie und warum lehren wir Menschen dann eigentlich das Lügen, das als nächstes. My lady Dapanville, why do you sleep so still? I'll wake you tomorrow, and you will be my fill. Yes, you will be my fill, my lady Dapanville. Why does it grieve me so? But your heart seems so silent. Why do you breathe so low? Why do you breathe so low, my lady Dapanville? Why do you sleep so still? I'll wake you tomorrow, and you will be my fill. Yes, you will be my fill. My lady Dapanville, you look so cold tonight. Your lips feel like winter. Your skin has turned to white. Your skin has turned to white. My lady Dapanville, why do you sleep so still? I'll wake you tomorrow, and you will be my fill. Yes, you will be my fill. La 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 la. 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 La 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 la. Why do you grieve me so? But your heart seems so silent. Why do you breathe so low? Why do you breathe so low? I loved you, my lady. Though in your grave you lie, this rose will never die. I loved you, my lady. Though in your grave you lie. du Mami, der hat dann aber einen dicken Bauch. Oder, habe ich auch schon erlebt, du Papa, warum stinkt der so? Das sind zwei Situationen, die sie vielleicht im Zug in der Öffentlichkeit auch schon erlebt haben, wo das Kind eigentlich nichts anderes macht, wieder einfach die Wahrheit zu sagen, das, was es jetzt gerade erlebt. Und was machen dann die meisten Eltern? Sie sagen einmal nicht, ja, hast recht, gell, das ist nicht schön, oder, ja, weh, das ist wirklich grusig. Also, ich habe es noch nie erlebt, sondern die meisten schwächen es ab, weisen das Kind zurecht, im Sinn von, ja, das sagt man doch nicht. Marlies Küng, die bei uns ist, die Erziehungswissenschaftlerin, eine Frage, wie soll man mit so einer Situation umgehen, wenn man es erlebt, mit einem Kind, das eigentlich nur ehrlich ist?
Ich möchte eigentlich etwas sagen zu den paar Aussagen, die wir jetzt schon gemacht haben. Wir haben immer davon geredet.
Aber darf ich, nein, zuerst Antwort auf das, bitte. Okay. Zuerst, wir kommen dann schon auf, wir kommen schon auf diese Punkte zu reden.
Okay. Ich glaube, es ist ganz wichtig zu unterscheiden. Es gibt soziale Konventionen. Und eine soziale Konvention muss ein Kind früh lernen, so wie wir Erwachsene auch. Nicht alles, was ich denke, sage ich.
In der Öffentlichkeit.
In der Öffentlichkeit. Mhm. Und dann ist es, glaube ich, die Aufgabe von Eltern, einem Kind, einem Mädchen, einem Bub klar zu machen, dass jetzt das zu der sozialen Konvention gehört, dass man bestimmte Sachen, auch negative Sachen, die das Kind beobachtet, ob die Beobachtung stimmt, ist ja noch eine andere Frage, das Kind da darauf aufmerksam zu machen, das ist nicht der Ort. Wenn das Kind das im Mami und im Papi so leisliges Ohr flüstert, das ist ja dann wieder etwas anderes. Weil dann können sie als Vater reagieren.
Genau. Aber man soll das in der Öffentlichkeit auch gerade machen, in der Situation, wenn es passiert.
Ich glaube, ich würde es machen, wenn ein Kind sagt, ja, schau mal, der grosse Bauch, den der Mann, den er hat, oder die Frau, dann verletzt ja eigentlich das Kind, ob es weiss oder nicht, das wäre jetzt noch eine Frage und das hängt ab vom Alter. Genau. Aber verletzt ein Kind eine soziale Konvention? Und dann sind Sie als Vater sind Sie aufgefordert, von mir aus gesehen, eine Intervention zu machen, die aufs Alter von Ihrem Bub oder von Ihrem Mädchen passt. Wie Sie das machen, da kennen Sie das Kind am besten. Genau. Aber einfach das laufen lassen. Gut, oft beobachtet dann sagen die Eltern, schau mal dort raus, jetzt sind wir zu alt.
Genau. Eben, sie tun es abschwächen und nehmen das Kind vielleicht irgendwo auf die Zeit und sagen es dann nachher. Dann kann man es einmal noch deponieren. Jetzt haben wir vorher von Ihnen schon erfahren, es ist nicht angeborenes Lügen. Ich glaube, mit etwa 3-4 entwickelt sich aber der Teil beim Kind, wo dann ein Kind auch befähigt, eine Lüge, eine Notlüge, eine Flunkerei eben auch zu formulieren. Warum ist das so? Was weiss man darüber?
Ja, also ich glaube, grundsätzlich muss man ja auch überlegen, Sie haben mich gefragt, wie lernt das Kind lügen? Ich könnte genauso die Frage umkehren und könnte sagen, wie lernt eigentlich ein Kind die Worte sagen? Welche Voraussetzungen brauchen Säuglinge, Neugeborene, Kleinkind, damit sie lernen, die Worte sagen? Und da gibt es ein Lebensjahr. Das erste Lebensjahr ist in der Entwicklungspsychologie einfach hochwichtig, hochdominant. Warum? Der Säugling erlebt in den ersten Lebensmonaten, ist er darauf angewiesen, dass die Bezugsperson oder die Mutter sehr feinfühlig auf das Signal vom Säugling reagiert. Mhm. Also, dass die Mutter das Bedürfnis vom Säugling nach Kontakt oder nach Ruhe oder nach Trösten oder nach Nahrung berücksichtigt und auf das eingeht. Das ist also die Sensitivität von der Seite.
Und da ist ja viel Körpersprache dabei, da sind auch Töne dabei, die Sprache kommt erst später dazu. Das muss man alles lernen lesen.
Genau, das muss Mutter lernen lesen. Und in dem engen Wechselkontakt zwischen Kind und Mutter erfährt ja eigentlich der Säugling eine erste Vertrauensbasis. Mhm. Der Säugling erlebt Empathie. Und wenn er das in einer guten Art, zuverlässige Art und Weise erlebt, begünstigt das beim Säugling eigentlich die Bereitschaft, Werthaltungen von der Mutter, von den Eltern zu übernehmen. Jetzt kann ich auf Ihre Frage noch mal zurückkommen. Auf das warten Sie wahrscheinlich.
Wie auf Nadeln.
Also, wie lernt jetzt ein Kind lügen? Ich glaube, da muss man auch schauen, in welchem Alter, Sie haben das vorher angetönt, es gibt verschiedene Vorstellungen, wie sich moralisches Bewusstsein entwickelt. Und wenn ein zweijähriges Kind sagt, ich habe eine Wahl gesehen in den Ferien, dann lügt das Kind nicht. Dann hat es eine bestimmte Vorstellung von einem Tier. Mhm. Und das ist keine Wahl. Also insofern, wie soll ich das sagen, muss man überlegen, ist das Kind auf einem moralischen Stand, wo es wirklich lügt? Mhm. In welchem Alter ist es? Und dann, warum lügt es? Mhm. Und warum das ein Kind lügt, es kann Angst haben, es kann wollen gefallen, es kann sich selber schützen. Ich glaube, das ist einer der wichtigsten Gründe, wenn Kinder und Erwachsene auch lügen, den Selbstwert zu schützen. Da haben wir ein unglaubliches Interesse daran.
Oder sich einen eigenen Vorteil rauszuholen.
Natürlich.
Später ins Bett zu gehen, das Glas doch dürfen zu essen.
Genau.
Und das ist ja, kann man das sagen, ist das eine Leistung?
Nicht lügen oder lügen?
Beides.
Ich denke, der Herr Knill hat das vorher angetönt. Peter Noll hat mal in seinem Buch geschrieben, Lügen sei wahnsinnig kompliziert und anstrengend, weil ich immer genau muss wissen, wie ich das letzte Mal gelogen habe.
Und dann macht man das Konstrukt, oder? Ja. Das sogenannte Lügenkonstrukt, damit es auch nachher noch verhebt.
Ja. Also ich kann sagen, Lügen ist eigentlich eine kognitive Leistung und eine clevere Leistung, aber aus ethischen Überlegungen eine problematische Leistung.
Genau, und jetzt muss es einfach, kommt darauf an, wie man es einsetzt, oder?
Ja.
Die Leistung.
Ja, wenn man es einsetzt, denke ich, zu seinem eigenen Vorteil, zum Schaden von jemand anderem, dann würde ich sagen, ist eine Lüge nicht vertretbar oder mindestens problematisch. Und ich muss das Individuum fragen, ich muss mit dem Individuum reden, um zu verstehen, warum kommt es zu der Lüge.
Ganz kurz, Markus Knill, unser Kommunikationsberater, den wir vorher gehört haben.
Ich hätte eine wichtige Frage, Frau König. Ich würde von Ihnen profitieren, wenn Sie jetzt schon da sind. Also Sie haben vorhin gesagt, beim Kleinkind, wegen dem Lernen oder Nicht-Lernen, jetzt eine Frage, die Zuschauerinnen und Zuschauer interessiert.
Hörer, meinen Sie?
Zuhörer, genau, das ist, Bilder das ist im interessant.
Man hat auch Bilder im Kopf.
Das Wort ist auch ein Bild, aber genau. Ja, ihr habt ja Kino im Kopf.
Kino im Kopf und eine kleine Webcam haben wir auch. Die können wir da anschauen.
Nein, aber jetzt für alle, die jetzt noch im Auto fahren und hören, und auch Mütter und Ältere sind ja ein Vorbild im Lügen. Nehmen wir mal den Samichlaus, den Osterhase, das Christkindli. Das war bei mir auch so gewesen. Jahrelang wird man angelogen. Das ist doch die beste, ein schlechtes Vorbild von den Eltern. Was sagen Sie da dazu?
Ja, also ich glaube, Sami Klaus, Christkindli, Osterhase und all diese Sachen, das stimmt. Das sind eigentlich Geschichten, die Eltern in den Kindern erzählen, die nicht wahr sind. Und warum erzählen sie das? Das wäre eigentlich eine interessante Frage. Ich habe jetzt gerade keine präzise Antwort.
Dann schlage ich vor, dann überlegen wir uns das ein bisschen und bringen es in einem späteren Zeitpunkt auf jeden Fall sogenannte Fragen auf in dieser Sendung, oder? Wo man nicht vorfabrizierten Antworten kann gerade auf den Tisch legen kann. In der Zwischenzeit sage ich Ihnen daheim, es würde uns interessieren, von Ihnen zu erfahren, ich bin sicher, jeder von Ihnen hat so eine Geschichte, so eine Lügengeschichte, wo er im Verlauf von seinem Leben irgendwann einmal als Opfer erlebt hat oder vielleicht jemand anderem auftischt hat, wo dann einen Haufen ausgelöst hat, eine Lügengeschichte, die sie prägt hat. 0848 440 222 0848 440 222 oder per Mail sind wir jederzeit erreichbar für Geschichten oder auch für Ihre Anregung. studio@drs1.ch nochmal die Nummer 0848 440 222 oder studio@drs1.ch. Every time our eyes meet, this feeling inside me is almost more than I can take. Baby, when you touch me, I can feel how much you love me, and it just blows me away. I've never been this close to anyone or anything. I can hear your thoughts, I can see your dreams. I don't know how you do what you. I'm so in love with you. It just keeps getting better.
Gambe lunghe per ballare. Oh Valentina, ogni ballo un grande amore. Cocca, polpa di albicocca, che ti dà con tutto il cuore. Oh Valentina, che prima gioca e poi ci muore. Occhi come il mare, tutta bambina e tutta seria da torturare. Ora dice che lavora e che ci ha messo una croce su. No, Valentina, non ti riconosco più. Corri, corri come un gatto dal tuo letto alla fantasia. Corri come carezza venuta male. L'altra mattina l'ho trovata in un caffè, lacrime calde su tre fette di Sant'Onore. Vedi, vedi che sorridi, che non si impara a far l'amore. No, Valentina, la tessera del dolore. E allora corri come una gazzella che non vuol finire in mezzo ai trofei. Corri, corri che ti basta un nulla per salvare i tuoi segreti atti miei. E allora corri, corri come il vento che se la gonna te la strappa una spina. Ehi, Valentina, è una rosa o chi lo sa. Che differenza fa? una carezza venuta male. E allora corri, corri come il lampo, che se la pelle te la strappo la spina. Ai, Valentina, non è il dramma che pensi tu. E dopo non ti amo più.
Lügengeschichten und wie es unsere Hörerinnen und Hörer in ihrem Leben erleben. Da haben wir jetzt den André Belmont bei uns in der Sendung. Guten Morgen, Herr Belmont.
Guten Morgen, miteinander.
Ja, was für Lügengeschichten erleben Sie denn in Ihrem Alltag?
Also, wenn man mit Kunden zusammen ist oder in einer Beziehung, oder? Wenn es dann auf persönliche Art eigentlich angegriffen wird, oder? Das Lügen ist ja an und sich nicht so schlimm, dunkel zu mir, das machen alle, oder? Aber das kann man ja dann wieder zurechtbeugen, oder?
Machen Sie uns ein konkretes Beispiel, dass wir uns das vorstellen können.
Ja, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich habe eine Panne gehabt beim Fahren, darum bin ich nicht, zur Zeit das Päckchen abladen, oder?
Oh, und Sie wissen, dass es nicht stimmt?
Ganz genau.
Wie reagieren Sie darauf?
Ja, ich überlege mir dann einmal, das kann man dann in einer ruhigen Minute kann man es dann mal erklären und das wieder einmal richtig stellen und sagen, du, übrigens, das hat ja nicht gestimmt, oder, wegen dieser Panne.
Gibt es Sanktionen?
Wie?
Gibt es Sanktionen, wenn Sie jemanden so stellen? Das ist ja sehr unangenehm für den, der dann merkt, ich bin aufgeflogen. Sie glauben nicht, was er Ihnen erzählt hat.
Ja, lieber Sanktionen, aber ehrlich, oder?
Okay. Und das lange dann auch? Ist der andere genug betröpfelt, dass er dann vielleicht das zweite Mal die Ware zeigt und nicht mehr einen Mist erzählt?
Ja, ich finde es schon, oder? Ich finde es schon, weil lieber eine Ehrlichkeit und dann tut man den anderen halt 5-10 Minuten brüskieren, aber dann ist es gegessen, oder?
Gut, Sie machen also gute Erfahrungen mit dem. Merci vielmals, Herr Belmont. Einen schönen Tag wünsche ich Ihnen noch.
Merci, das wünsche ich Ihnen auch und einen schönen Tag.
Danke fürs Anrufen, der Herr Bemo, der unterwegs ist mit dem Lastwagen. Wir haben auch ein Mail bekommen, der Marc Schindler, unser Produzent vom heutigen Treffpunkt. Und das knüpft gerade an das Thema, das wir vorher hatten, schnell.
Ja, es geht darum, um die Kinder. Und zwar schreibt da Regula Stern-Grieser von ihrer Schwägerin. Und die hat vor ein paar Jahren eine Geschichte erlebt, wo sie mit ihrer 3-jährigen Tochter im Tram war. Und eben die hat schon ein bisschen gewusst, dass sie nicht so irgendwie Sachen sagen darf. Und da ist auch eine Frau eingestiegen. Und dann sagt sie zu Mami, gell Mami, über die Frau, die jetzt da gerade eingestiegen ist, reden wir dann daheim. Und das haben aber dann auch alle gehört.
Und hat sicher sehr müssen lachen, Marlies Küm. So kann dann eben, sie haben ja als Erziehungswissenschaftlerin gesagt, man soll den Kindern klar machen, in gewissen Situationen kann man nicht alles sagen, so kann dann der Schuss eben hinten rausgehen, oder? Wenn das Kind dann wieder so ehrlich ist und sagt, gell Mami, wir dürfen jetzt nicht aber daheim. Das ist eine schöne Situation.
Ja, ich finde es eine ganz clevere Aussage von dem 3-jährigen Mädchen, weil es ist eine ziemlich kognitive Leistung. Das 3-jährige Mädchen hat nämlich abgespeichert, was sie geredet hat. Sie hat gemerkt, in dem Tram ist genau die Situation, wo wir schon darüber geredet haben. Und sie hat noch die sprachlichen Fähigkeiten und tut das ihrer Mutter oder ihrem Vater gegenüber sagen. Und dass sie es laut sagt, als 3-Jährige, ja, super.
Ja, Hammer, oder? Kann man lachen rundherum und so tut es dann auch niemandem weh. Jetzt begrüsse ich bei uns in der Sendung die Katharina Reusser. Guten Morgen, Frau Reusser.
Guten Tag.
Ja, was haben Sie denn für eine Lügengeschichte erlebt?
Als ich die erste Klasse bin, hat diesen Morgen ein Nachbarsmädchen, die sie etwa 100 Meter von uns weg gewohnt, hat gesehen, dass sie eine Schwester bekommen. Und das habe ich dann, als ich zum Mittag hier bin, der Mutter erzählt und also danach gefragt, wo die das herkam. Und hat sie gesehen, ja, dass sie den Storch gebracht. Dann habe ich gesehen, ja, ob der noch der Zeug hat. Sie gesehen, ja, das wüsste ich nicht, weil ich sie schon vorgeflogen. Und es hat dann geregnet. Dann bin ich jedes Mal hinter dem Haus, habe ich hergesehen zu dem Nachbarhaus, bin ich dort hinter das Haus und dort unter einem Baum gestanden, auf das Haus geschaut und dann geschaut, ob der Storch nicht gleich fortfliege. Und ich bin dort etwa eine Stunde im Regen rausgestanden, bin fletschnass gewesen. Und ich bin daraufhin krank geworden. Man mir hat angeschaut mit dem Storch.
Aber das ist ja etwas, nehme ich jetzt mal an, wo Sie heute darüber lachen können, oder? Ja. Man merkt es auch. Wie lange ist es gegangen, bis Sie herausgefunden haben, dass das mit dem Storch gar nicht stimmt?
Ja, das habe ich doch irgendwann herausgefunden, aber ich bin dann etwa in die vierte Klasse.
Und ist dann im Nachhinein zu einer Diskussion gekommen zwischen Ihnen und Ihrer Mutter, die da der mit dem Storch erzählt hat?
Ja, eigentlich nicht. Zu der Zeit, ich habe Jahrgang 34 und zu der Zeit ist mir überhaupt nicht aufgeklärt worden. Mhm.
Was haben Sie, wo Sie später nachher vielleicht selber Kind gehabt haben, Ihren Kind gesagt, wenn eins auf die Welt gekommen ist?
Ja, wir hatten es einfach je nach Alter. Jetzt der ist dann vierjährig gewesen, der Bub. Ich habe gesehen, jetzt bin ich ins Spital, wir bekommen eben ein Brüderli oder ein Schwesterli. Und danach ist der Mann mit gekommen am Sonntag, der ist am Freitag geboren. Und danach ist er total enttäuscht über den Brüderli, den wir gesehen haben. Aber wie ist Mutti? Du brauchst ihn nicht mehr ins Spital, ein schätziger Kleiner. Kein musst du nicht noch ins Gericht. Keine Haare, keine Zähne. Der verrückt dich
noch. Auch eine schöne Geschichte. Merci vielmals, Frau Reusser. Einen schönen Tag wünsche ich Ihnen.
Ich wünsche euch auch.
Merci vielmals. Frau Küng, unsere Erziehungswissenschaftlerin, das geht eigentlich fast ein bisschen ins Ähnliche, in dem mit dem Sammy Klaus, wo es ja nicht gibt, oder mit dem Christkindli, der den Storch, der Kind bringt. Ist das schlimm, wenn man das den Kindern so erzählt und wenn es nachher rausfliegt?
Ja, ich glaube, die Äußerungen, die Hörer jetzt vorher gemacht hat, stammen auch aus einer anderen Zeit. Und ich glaube, ich habe es viel mehr gedeutet als Unfähigkeit von Müttern, von Vätern in einem bestimmten gesellschaftlichen Kontext darüber reden, wie kommt eigentlich ein Kind auf die Welt, warum kommt ein Kind auf die Welt. Und zum Christkindli, ich glaube, da möchte ich mich nicht äußern, weil das gehört ja eigentlich zum christlichen Glauben. Und beim Sami Klaus habe ich einfach vorher noch so zwischen dir, ich bin ja Ihnen die Antwort schuldig geblieben, ich habe gesagt, ich habe noch keine Antwort. Und da würde ich jetzt sagen, so aus einem psychoanalytischen Denken heraus repräsentiert natürlich den Sami Klaus über ich. Die Eltern brauchen den Sami Klaus, ist übrigens immer ein Mann, weiß nicht warum, in dem roten Gewand mit dieser Mitra, vielleicht weil sich bezieht auf den Bischof von früher, repräsentiert ja eigentlich Sollensvorschriften, was man macht, was man tut. Und ich würde eher sagen, es ist ein hilflose Versuche, ein hilflose Behelfen, hilflose Intervention von Eltern, noch irgendetwas, das Kind noch extern regeln und Vorschriften, Einstellungen erwerben, wie man sich verhalten sollte.
Mhm, so ein bisschen ins Enkel stellen mit Hilfe von aussen.
Ja, ins Enkel stellen ist eine ziemlich harte Formulierung. So würde ich es nicht sagen.
So nicht. Gut, also. Dann machen wir Folgendes. Wir schauen nicht mehr die Kinder in den nächsten paar Minuten, sondern wir schauen die Erwachsenen an, und zwar die Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen. Das können Politiker sein, Spitzensportler sein. Muss man denen, wenn man Kommunikationsberater ist, wenn man Coach ist, muss man denen beibringen, unter Umständen eben nicht die Wahrheit sagen, wenn sie in eine Kamera, in ein Mikrofon reden. Wir klären es gerade.
To me.
Es ist 9 vor 10 Uhr. Im Treffpunkt heute reden wir über das Lügen, das Flunkern, die Notlüge. 50 bis 200 Mal, sagt die Statistik, machen wir Menschen das pro Tag. Eben, da sind aber all die kleinen Geschichten auch drin. Und vielleicht erinnern Sie sich, es war eine Geschichte im Raum Zürich. Die Stadtpräsidentin von Zürich, Corinne Mauch, SP-Stadtpräsidentin, hat auf die Frage, Sie, Frau Mauch, bedauern Sie es, das Amt angenommen zu haben? Hat sie Folgendes gesagt, ja, jeden Tag mehrmals. Und das hat einen rechten Wirbel ausgelöst. Die politischen Gegner sind auf den Plan gekommen und gesagt, so kann man nicht argumentieren, das darf man nicht sagen als Person in der Öffentlichkeit. Dann andere Menschen haben sich eingeschaltet gefunden, ehrlich, endlich mal ein Politiker, der ehrlich ist. Wir haben einen Kommunikationsberater heute bei uns, den Markus Knill, der mit teilweise Politiker, Chefbeamten schafft, Spitzensportler schafft, die in der Öffentlichkeit sind, Menschen. Was sagen Sie jetzt zu dem Verhalten von der Corinne Mauch? Ist das gut, ist das schlecht?
Muss ich bitte in alle anderen Verhalten von ihr. Sie hat sich eben, sie hat paar so Fettnäpfchen gehabt. Sie hat einmal auch das Manuskript vergessen, hat nachher eine stur abgelesen, ganz eine schlechte Geschichte. Mhm. Im Stadelhofen zweitens hat sie selber immer sich, sie ist nicht auftreten, sie war angeblich bescheiden gewesen, ist zur grauen Maus geworden. Und jetzt ist sie danach gekommen. Und ich habe dann mich erkundigt, sie ist zum Teil eben vermutet worden, dass sie es gar nicht so gemeint hat, dass sie es ironisch gesagt hat. Aber auf jeden Fall hat sie sich geschadet. Und wir haben vorhin davon geredet, der Weg vom Offensein, ehrlich sein, bis zum Beispiel, wenn ich offen bin, bis zur Taktlosigkeit, oder wenn ich anfange, mir schade, das ist natürlich dann oft, es ist dann nur ein kleiner Schritt. Also Frau Mauch hat ganz sicher, würde es heute anders machen, da bin ich sicher.
Das heisst, wenn ich das zuspitze, als Person vom öffentlichen Leben, darf man nicht immer das sagen, was tatsächlich einem durch den Kopf geht, auch wenn es die Wahrheit ist.
Ich mache Medientraining, also Leute müssen lernen, in kurzer Zeit verständlich sich äußern, wie ich es jetzt auch sollte. Und das ist so, dass die Leute da meistens eben nicht wollen. Sie wollen flunkern. Sie kommen sogar zu mir. Ich habe Politiker letztens gesagt, wie kann man da lernen, so airbag-mässig mit leerer Luft sich polstern, wie es Frau Merkel macht. Nichts konkret. Sagen, wir haben die entsprechenden Eckpunkte gesetzt. Genau. Und da mache ich nicht mit. Also es gibt schon eine Regel, es ist eine Kurzformel, die bei mir gilt oder in unseren Ausbildungen gilt. Vor allem in Krisenkommunikation, denke ich an BP oder überall, wo es jetzt brennt. Ist. Mhm. Wir haben jetzt ein Spital in Innsbruck mit einem Sportler. Genau. Ein Arzt, wenn er redet, wenn er gefragt wird von einem Journalist, muss er ehrlich sein. Das heisst, wenn er sagt, muss wahr sein. Aber er muss nicht alles sagen, was wahr ist. Und diese Formel, die kennen die Leute nicht. Ich muss nicht alles sagen.
Aber da ist man schon im Graubereich rein, oder?
Nein, wenn ich, ja, selbstverständlich, wenn ich etwas verschwiege, und nicht sagen, es ist so. Dann stellen Sie mir eine Frage, ich weiche aus. Ja. Kann man auch sagen, Graubereich. Ist schon entweder ein Ausweichen und nicht konkret Antwort geben. Ja. Und der Fall, wo der Herr da gesagt hat, mit der Ausrede, mit der Panne, da muss man sagen, da gibt's natürlich auch Graubereich, wo man muss sagen, es ist legal, will ich zu viel verlieren, wenn ich jetzt ehrlich sage, ich bin jetzt noch mit einem Freund Bier trinken und jetzt ist mir gerade das Glas ausgeleert,
aber es ist nicht Bier, es ist
Wasser. Jawohl, gut. Also das ist ganz spannend, der Übergang oder von schwarz-grau zu weiss.
Genau.
Es ist oft eben ein Graubereich.
Und das wollen die Politiker eher ausnützen, entnehme ich ihren Wort, wenn sie zu ihnen kommen und sie machen dann aber eben etwas anderes. Wir sind, Herr Knill, auf die Straße gegangen für die Sendung, jetzt müssen wir schnell zuhören, und haben die Leute gefragt, wie sie es mit dem Lügen haben und haben unter anderem diese Antwort bekommen. Nein, nicht die, sondern die da, das ist Musik. Also, die Antwort haben wir bekommen.
Ja, es kommt eben darauf an, in welcher Situation, oder? Also, normalerweise lügt man nicht. Aber wenn Sie die heutige Welt anschauen, wo wir nicht gelogen, jetzt sehen Sie nur mal wieder das Beispiel da von dem Banker da, von der Bank Bär. Der bringt jetzt die Wahrheit das Licht. Und was passiert? Er kommt eine Strafe über, oder? Also, sicher hat er das, sagt er ja selber. Er muss nicht den anderen drohen, das muss man nicht machen. Aber dass er die Wahrheit rausbringt, das ist in der Ordnung. Und selbst die Höchsten bescheissen alle zusammen. Und das ist einfach schlimm, also heutzutage, würde ich sagen.
Ich würde jetzt mal sagen, stellvertretend für einen Haufen Meinungen, die Frau auf der Straße, die sagt, öffentliche Personen, die sind solche, ja, die sind zum Teil unglaubwürdig. Und wenn sie dann aber einmal eben glaubwürdig sind und offen und ehrlich etwas kommunizieren, das ist jetzt der Fall gewesen im Zusammenhang mit WikiLeaks, wo brisante Informationen verbreitet worden sind, danach wird man dann sogar noch mit dem Gesetz konfrontiert. Das ist ein ähnlicher Fall eigentlich, oder?
Im Leben ist es eben so, das ist leider so, dass im Wirtschaftsleben vor allem, wenn einer ehrlich ist, dann zieht er doch kürzer.
Heisst denn das, dass die ganze Wirtschaftswelt gar nicht auf dieser Ideologie, auf dieser Moral basiert?
Ja, der Kommunikationsberater von einem CEO, der schaut natürlich, dass dem ein gutes Licht ansteht und der versucht alles, auch mit den Medien, dass die Wahrheit nicht führen kommt. Also wir haben dort bei der Bank gesehen und dann kommen wieder die Signale, wo man das Lügen erkennt. Mhm. Dann kommen die Wörter von stark und gut und so weiter da übertrieben und nachher kommt es aus, dass es ganz schlimm ist. Das ist vielmal so. Aber nochmal, im Tierleben, das Täuschen, im Tierleben, das heisst, ich überlebe.
Genau.
Da merkt jedes Kind schon, es hat einen Vorteil, wenn es vorhin gehört. Ich kann einen Vorteil holen und wenn ich den Vorteil kann holen, dann nutze ich natürlich die Möglichkeit.
Und wir gehen nach den 10 Nachrichten genau in einen Teil rein, wo man nicht anhand von der Sprache vielleicht kann erraten oder erkennen, sagt jetzt der die Wahrheit oder nicht, sondern unser Körper verratet relativ viel. Was er macht, wenn wir lügen, wenn wir nicht die Wahrheit sagen, das weiss der Urs Zeiser. Er erzählt uns davon dann nach den 10 Nachrichten. 7 ab 10 ist es das Maul. Und Gedanken von uns Menschen, die können die Unwahrheit sagen, die können lügen. Der Körper lügt nicht oder nie, sagt einmal der Urs Zeiser, Körpersprachspezialist. Er kommt ursprünglich aus der Pantomime-Szene, hat also gelernt, was der Körper alles machen kann, was er alles aussagt. Jetzt habe ich es ein bisschen zugespitzt. Sind Sie verstanden mit dieser Definition? Der Körper lügt nie. Oder kann man sich kontrollieren, dass er eben nicht lügt?
In Bezug auf das Gefühl, ja, da lügt er nie. Er ist auch nicht feig, aufzuhören zu senden. Selbst wenn ich schlafe, sende ich noch und wirke auf die Umgebung. Selbst der Tote wirkt noch auf die Umgebung. Also so, in Bezug auf Gefühl kann ich nicht lügen. Meine Gefühle kann ich aber zurückhalten. Und das ist etwas, was wir ja vorher bei dieser Frau, die von diesem Kind geredet hat, die im Bus gesagt hat, Mami, da reden wir dann daheim drüber.
Wenn man Gefühl kontrolliert, wirkt sich das auf die Körpersprache
aus? Ja, das Kind hat eigentlich gern seine Gefühle gezeigt. Das, was sie jetzt fühlt. Und was wir fühlen, hat oft mit der Wahrnehmung zu tun. Also was nehmen wir wahr? Und die Wahrnehmung führt schlussendlich zu Wahrheit. Ja, jetzt der Umgang in der Schweiz, das ist auch eine kulturelle Sache. Also auch der Umgang mit den Lügen. Wir zeigen in der Schweiz die Gefühle nicht so. Mhm. Wir sind gewissermaßen zurückhaltend.
Ein bisschen kühl.
Bereits wenn wir das zurückhaltend als Wort anschauen, dann halten wir etwas. Und in dem Moment, wo wir etwas halten, muss der Körper Spannung erzeugen.
Wo?
Irgendwann.
Ah, das ist eben, wir haben ja von dieser...
aber es findet irgendwann Spannung statt. So wie die Leute ihre Gefühle unterschiedlich wahrnehmen, einmal im Bauch, einmal in der Brust, einmal im Hals, vielleicht sogar im Kiefergelenk, wenn ich anfange zu brüllen, zum Beispiel, ist das letzte Ort, wo ich Gefühl so nonverbal zurückhalten kann, ist das Kiefergelenk. Ja. Und beim Brüllen kennen wir das alle. Plötzlich fängt das Kiefergelenk an zu zittern, hat Kraft nicht mehr, zum Zubleiben. Und dann kommen Gefühle raus. Jetzt die Zurückhaltung, wenn es kulturell angeschaut wird, dann führt das zu Manifestationen im Körper. Das heisst, irgendwann erzeugen wir haben höhere Spannungen in unserer Kultur, in unserem Körper, die Kulturen, die freizügig und mit den Gefühlen umgehen.
Also das heisst, darf ich schnell einen Punkt machen, Herr Zeiser, damit wir mitkommen. Wenn ich wissen will, ob mein Gegenüber die Wahrheit sagt und mich auf den Körper konzentriere, muss ich einfach achten, vom Kopf bis zu den Füßen, wo ist die Spannung?
Also das eine ist, der die Wahrheit erwartet, hat bereits eine Haltung.
Ja.
Oder? Und wie viel Raum gebe ich dem anderen noch zum ehrlich sein, um die Wahrheit zu zeigen. Wir fest haben ihn schon festgenagelt auf meine Wahrheit. Der hat das gemacht. Der Bub hat den Stein geschossen und dort rein, in das Fenster und hat jetzt der Bub noch eine Chance zu sagen, nein, das bin ich nicht gewesen. Das war mein Kollege gewesen. Oder wird aufgrund von den Indizien zum Beispiel festnageln auf etwas. Also dort entscheidet derjenige schon mit, kann der andere überhaupt noch ehrlich sein.
Gut, gehen wir davon aus, ich frage
ja.
und bin sicher, dass das, was er sagt, hast du den Stein geschossen oder hast du mich betrogen? Das sind so die Klassiker, Steinschiessen-Kinder und dann vielleicht in der Partnerschaft, hast du mich betrogen, ja oder nein?
Ja.
Der muss überzeugt sein oder muss quasi so konditioniert sein, dass er dem, was er gehört, nicht glaubt. Und dann nachher, kann er aufgrund von der Körpersprache allenfalls eine Aussage machen?
Nein, gar nicht.
Nicht?
Nein, das denke ich nicht, um Gottes Willen. Die Konditionierung oder die Einstellung auf etwas, das ist körperlich wie geistig. Also es gibt in der Körpersprache nicht Betrachtung, wir haben einen Körper, sondern wir sind unseren Körper, der kommuniziert ununterbrochen. Und so kann ich meine geistige Einstellung einnehmen, überprüfen, kontrollieren, wahrnehmen und dann auf denjenigen, wo ich das Gefühl habe, gelogen, kann ich zugehen und mit meiner Einstellung, mit meiner Haltung in Frage.
Ich komme nochmal zurück auf die Körperspannung, oder?
Ja.
Wo man hat, wenn man etwas zurückhält. Man hält die Ware zurück,
ja.
Redet etwas, das nicht stimmt und das erzeugt Spannung und die Spannung entlädt sich dann. Oder ja. Kann das einfach ein Faustballen sein? Kann das ein Auge zusammenkneifen sein?
Also das, meine typische Art, wo man ja. solche Spannungen können wahrnehmen kann, ist, sind Knie, einerseits, wenn die Liege im Stoh passiert, dass die Knie anfangen, zum Beispiel verhärtet. Die Knie helfen mir den Standpunkt, also Beine helfen mir den Standpunkt einzunehmen. Jetzt, wenn ich eine Liege vertreten will und mir ganz fest vorgenommen habe, ich vertritt das Nein oder das Ja, dann kriege ich Spannung in die Knie. Das wäre eine Möglichkeit. Möglicherweise tue ich sie entspannen, um möglichst schnell den Standpunkt zu verlassen.
Jawohl.
Wenn ich Liege nicht vertreten kann, dann werde ich den Standpunkt verlassen.
Jawohl.
Also dann gehe ich weg.
Also ein Klassiker ist rot werden.
Ja, also Errötung ist bereits Körpersprache natürlich und es gibt Leute, auch hier ist es heikel, oder? Wir interpretieren oft sehr schnell, wir werden auch sehr schnell. Und das Rotwerden, auch hier kann es ja x verschiedene Gründe geben, warum das eben rot wird. Das kann auch ein eigener Gedanke sein, der mich erröten lässt.
Ich merke, Herr Zeiser, das ist ein Weg, oder? Da kann man nicht jetzt einfach schnell da in einer Radiosendung 7-8 Minuten drüber reden und dann kann man daheim sagen, ja gut, dann achte ich jetzt auf das und dann nachher habe ich mehr Informationen. Bei Ihnen ist das eine jahrelange Übung.
Ja, das ist so. Also, vielleicht eine konkretere Sache bei uns in unserer Kultur ist der Augenkontakt eigentlich der höchste Informationsfluss. Wenn wir von jemandem wissen, ob er bestimmt oder nicht, schaut mir in die Augen, wenn ich mit dir rede. Mhm. Ja, das ist so, das habe ich als Kind ein oder andere Mal gehört.
Ich auch.
Ja, also da kommt dann auch Konfrontation, also die körperliche Konfrontation, da wird nicht mehr der Kopf auf die Seite geneigt oder etwas, sondern da kommt straight, man ist in einer Geraden, steht konfrontativ dann gegenüber und wird jetzt die Wahrheit erfahren. Mhm. Dann kommt der Augenkontakt zum Zug. Jetzt haben wir natürlich durch die Multikulti-Gesellschaft, die wir in der Schweiz angefangen haben, haben wir viele Kulturen, wo der Augenkontakt penibel ist, wo noch infantil, also kindisch oder vielleicht auch höchst aggressiv wirkt und wo derjenige aus seiner Kultur nicht gewöhnt ist, in die Augen zu schauen. Und derjenige, der gefragt hat, fühlt sich in dem Moment bereits belogen.
Sie sind
der schaut mich nicht an.
Sie sind ja angefragt worden von der Kripo Basel, einen Kurs zu geben, oder stimmt das nicht ganz Kripo Basel?
Ich stand im Kontakt
mit verschiedenen Instituten. Sind Sie die Augen gegenüber da? Ja, genau. Also Sie stehen im Kontakt, genau.
Ja.
Und erteilen dann denen vielleicht einen Kurs im Zusammenhang mit Wirtschaftskriminalität?
Ja, das ist auch ein grosses Thema. Ja.
Also was geht es dort genau? Was?
Eigentlich geht es darum, den Leuten einerseits zu zeigen, wenn du eine Befragung machst, dann hat es zuerst, was du willst, ist die Wahrheit. Also was der Befragte will, ist die Wahrheit. Und damit der andere kann sich öffnen und die Wahrheit zeigen und seine Gefühle auch zeigen dazu, für das braucht er einen gewissen Raum. Und je enger dass ich diesen Raum mache, in meiner Haltung, also wenn ich in der Haltung komme, der Keib überfiere ich jetzt. Der ist sicher gewesen. Ja, wie viel Raum gebe ich dann gegenüber noch offen und ehrlich
zu sein? Ah, jetzt verstehe ich es langsam.
Also,
man kann Einfluss nehmen auf das, ob der gegenüberliegende oder gegenübersitzende Mensch die Wahrheit sagt oder
ja,
nicht.
Ja, weil ich kann ihm nicht körpersprachlich irgendetwas antun. Früher hat man das, also in Kriegsfällen tut man foltern natürlich, dort geht es nicht direkt um den Körper. Früher hat man auch in den Verhör, zum Beispiel in den alten Kriminalfilmen, hat man immer gesehen, wie die Leute auf einen Sessel knallen und wenn möglich noch anschrauben am Sessel und
das Licht
und gleichzeitig noch das Licht ins Gesicht. Und das hat natürlich seine Funktion gehabt. In dem Moment kann ich nicht mehr kreativ werden. In dem Moment bin ich festgenagelt auf meinem Standpunkt, ja, auf meinem Sitzpunkt in einem Sessel. Also dort kann ich den Standpunkt auch vertreten. Und mit der Gleichrichtung vom Gesicht kann ich nicht mehr Informationen von links und rechts holen, zum Beispiel ein Alibi. Mhm. Ja. Heute also wird das nicht mehr so gemacht. Und man legt mehr Wert zum Beispiel auf Spiegel, die in Verhörraum hängen, weil man sich selber auch nicht gerne sieht liegen.
Gut, man kann am Körper, halten wir das in dem Moment mal fest, man kann am Körper gewisse Reaktionen sehen, man kann sie ablesen, aber die Interpretation ist dann eine ganz heikle Sache. Also es ist nicht so eins zu eins Geschichte, oder?
Der Körper zeigt dann Spannungen, wenn das Thema emotional geladen ist. Wenn ich selber Widerstand habe mit meiner Liege, wenn ich weiss, ich halte jetzt etwas aktiv zurück, dann muss ich Spannung erzeugen. Wenn es legitim ist, wenn die Selbstlegitimation hoch ist von mir, um können liegen, dürfen liegen, dann habe ich keine Spannungen. Mhm. Und dort wird es fast unmöglich, eine Liege zu erkennen.
Wenn Gelegenheit in dieser zweiten Treffpunktstunde, wo wir es vom Lügen, vom Flunkern sicher noch das eine oder andere zu vertiefen. Merci vielmals, Urs Zeiser. Vom Flunkern, vom Unwahrheit-Sagen haben wir es heute im Treffpunkt. Man hat schon das eine oder andere erfahren. Körpersprache gerade vor ein paar Minuten, wo im Körper, wenn man die unwahre sagt, mindestens mal eine Spannung aufgebaut wird, will man etwas zurückhalten. So habe ich es verstanden von unserem Spezialist, von Urs Zeiser. Wir haben auch den Markus Knill bei uns. Er ist ein Kommunikationsberater, selbstständig, Berater, Chefbeamte, Spitzensportler. Hat es mit Leuten, die in der Öffentlichkeit stehen. Oder wir haben bei uns Marlies Küng, Erziehungswissenschaftler. Botschafterin. Und wir haben sie daheim, die sehr rege sich beteiligen an diesem Treffpunkt, uns Mails schicken. Zum Beispiel ein Mail, wo der Marc Schindler, unser Produzent, jetzt schnell uns vorliest oder mindestens den Inhalt wiedergibt.
Ja, und zwar ist es von einer Marlene Zelger gekommen. Und sie hat erfahren, dass ihre Mutter unehelich ist, aber erst mit 43 und nicht von der Mutter selber, sondern von einer Bekannten. Und sie hat durch das irgendwie ihren Grossvater nie kennengelernt. Schreibt dann auch, dass das eigentlich gar nicht so schlimm wäre. Aber was dann trotzdem eben das Vertrauensverhältnis kaputt gemacht hat, ist der Umstand, dass sie es fast nicht hätte können fassen, dass ihre Mutter sie angelogen hat die ganze Zeit oder ihr das nicht gesagt hat. Hingegen selber als Kind kann sie sich erinnern, dass ihre Mutter immer sehr streng war mit ihr, wenn sie gelogen hat. Und das hat dann das Verhältnis wie kaputt gemacht.
Die Lebenslüge, Frau Küng, als Erziehungswissenschaft, oder? Das ist natürlich dann schon stärker ein Tubak.
Ja, ich glaube, das Beispiel zeigt außerordentlich stark. Ich habe ja vorher mich aufs erste Lebensjahr bezogen und jetzt so ein Beispiel zeigt unglaublich stark, dass eben das Konfliktlösungsverhalten von Eltern auch dazu beitragen, wie Vertrauen kann aufgebaut werden oder eben was Kind und Heranwachsende lernen. Und offensichtlich hat die Mutter von dieser Hörerin selber einen riesen Konflikt gehabt und hat den Konflikt wollen lösen über Verschwiegen und hat wahrscheinlich sich selber wollen schützen. Aber dass das Folgen hat, und da möchte ich noch etwas sagen zu der elterlichen Verantwortung. Mhm. Eltern haben eigentlich eine Verantwortung, dass sie über Absichten, wo sie wissen, dass die Absicht, die sie haben, also etwas verschwiegen, dass die Absicht sich negativ auswirken auf junge Menschen, die sie erziehen, da haben sie eine Verantwortung. Also was man weiss und man macht es trotzdem und man kennt, dass es möglicherweise negativ sein kann in der Erziehung, sich falsch auswirken, wobei falsch ist sehr ein heikles Wort, da haben die Eltern eine Verantwortung.
Das gibt es in vielen Familien. Die Familienlüge, die sich über Generationen hinweg zieht, irgendwann bricht es dann auf. Es kann sich sogar so auswirken, dass jemand, der die nicht einmal kennt, unter dem leidet und dann erst im Nachhinein herausfindet, oh, da ist ganz ein dunkler Fleck in meiner Biografie. Das kann also ganz happige Auswirkungen haben. Ich will es gerade mal kehren. Und mit Ihnen, Frau Küng, und mit Ihnen, Herr Knill, das anschauen, gibt es dann auch Lügen, Flunkereien, die unser soziales Zusammenleben fördert. Ich habe ein Beispiel im Kopf. Es gibt einen Journalist, der 40 Tage lang sich gesagt hat, ich sage nur die Wahrheit. Hat das aber niemandem erzählt, hat ein Buch darüber geschrieben, Die Wahrheit der Lüge, Jürgen Schmieder heisst er. Und der hat massive Probleme am Arbeitsplatz bekommen, weil er nie gelogen hat, sondern immer die Wahrheit gesagt hat. Er hat es auch nicht wie Politiker das manchmal machen, Herr Knill, wie Sie gesagt haben, so den Slalom-Gang machen durch die Wahrheit und einfach etwas andeuten, aber einfach das nicht sagen. Hat er auch nicht gemacht, sondern er hat Bezug und gesagt, ja, den würde ich entlassen, der Chef finde ich nicht gut. Er hat im Freundeskreis massive Probleme bekommen und ist dann zum Schluss gekommen, ohne Lügen, ohne Flunkereien könnten wir gar nicht zusammenleben. Was sagen Sie zu so einer Aussage?
Das ist ganz klar, dass es gibt ja die Höflichkeitslüge, die wir haben, und die Lüge, die mich schützt. Es gibt Lügen, die man dann noch sehen, juristisch, die ich darf machen und muss machen, auch im Vorstellungsgespräch, legal. Aber nochmal zu der Situation. Ich sage bewusst die Unwahrheit. Wenn ich natürlich bewusst die Unwahrheit sage, kann es ein Schutz sein, aber es kann, wie wir jetzt gesehen haben, einem schaden. Jetzt glaube ich, jetzt nehmen wir mal im Liebesleben. Mhm. Es macht einen Seitensprung. Mhm. Und er sagt es nicht, im konkreten Fall. Kann da unter Umständen eine Ehe retten? Ich glaube, da braucht es eine Lebensklugheit, dass man weiss, es gibt nicht einfach einen Schalter, wo ich sagen kann, grün oder rot drücken, sondern ich muss immer abwägen. Für mich ist bei der Kommunikation die Situation wichtig. Ich wollte mal sehen, warum ich es mache, was hat es für Folgen, wie bei dieser Mutter, die eben nicht dran gedacht hat, was hat für Folgen. Und es gibt ja in den Zürcher Zeitungen sogar einen Wegleiter für geschickt Lügen. Und dort drinnen ist drinnen auch gut überdenken, einen Checkplan machen, was hat es für Vorteile und Nachteile. Mhm. Und darum ist eben die geballte Ladung von Höflichkeitslügen und Flunkern im Leben, die kann man nicht einfach über den Leist schlagen und sagen, das darf es nicht geben und ich muss vollkommen offen sein.
Aber sie regeln zu einem Stück wie unser Zusammenleben.
Natürlich. Das ist ja immer ich und du. Wir müssen uns da innen auch lernen, bewegen. Das ist die Teamkommunikation, das ist die Alltagskommunikation, das ist auch im Umgang mit Journalisten bei mir vor allem wichtig. Ich muss über der Sache stehen. Und das ist eine Art Intelligenz, die es braucht.
Marlies Küng, wir haben während der Musik läuft und da gestern im Studio sind, diskutieren wir meistens, sind wir heftig weiter oder schauen etwas nochmal an. Dann sind wir nochmal auf das Wort Wahrheit gekommen. Wir reden heute über das Lügen, über das Flunkern, über die Unwahrheit. Und dann sie sagt, es ist Ihnen ganz wichtig, noch einen Satz zu dem Wort Wahrheit zu sagen.
Genau, Sie fordert mich auf zu einem Satz. Vielleicht sind es zwei, Herr Scherer. mir fällt auf, jetzt in unseren Gesprächen und in unseren Aussagen, dass man immer von der Wahrheit redet, die Wahrheit.
Als ob es die gäbe.
Als ob es die gäbe. Und der Herr Zeiser hat vorher gesagt, ich habe es mir wörtlich aufgeschrieben, Sie korrigieren, wenn ich falsch aufgeschrieben habe. Wahrnehmung führt zur Wahrheit. Und da hätte ich ganz grosse Fragezeichen, weil erstens, was ist Wahrheit? Es gibt so viele verschiedene Worte, weil das menschliche Wahrnehmungssystem ist so kompliziert. Ich kann nicht sagen, ob ich im Besitz bin von den Worten.
Warum, frage ich Sie dann, Frau Küng, warum ist denn das derart etwas Wichtiges in unserer Kultur? Die Wahrheit. Sag die Wahrheit, nichts als die Wahrheit. Der Kind sagt mir immer, sag Geld, Ware, bis ehrlich. Warum ist denn das so hoch?
Ja, ich glaube, das ist eine Sollensvorstellung. Das kommt übrigens schon in der Kirche kommt das vor. Das ist einfach so eine Maxime, dass wir das sollten sein.
Vielleicht, weil wir wissen, dass wir es nicht sind.
Ja, ich kann es natürlich umkehren und kann sagen, Lügen zerstört oft ein Vertrauensverhältnis.
Das haben wir ja vorher gehört.
Wenn der Herr Knill sagt, ja, einen Seitensprung nicht sagen, wie es dir retten kann, dann hätte ich ziemlich viele Fragen dazu.
Ich auch.
wir haben noch das eine oder andere Mail, das der Marc Schindler bei sich hat, ja.
Also es sind einfach jetzt gerade zwei, drei Mails in den letzten Minuten reingekommen, wo es um die Wahrheit auch geht und wo man irgendwie merkt, die Leute zum Teil enervieren sich extrem, wenn man ihnen sagt, wir lügen oder Lügen können förderlich sein und finden das ganz schlimm. Da käme ihnen ein Zitat von einem Herr die Galle hoch, wenn ich das höre. Also man sträubt sich schon dagegen, dass man das annimmt, dass wir auch lügen.
Was kann man da diesen Herren oder diesen Reaktionen, Urs Zeiser, Körpersprachspezialist?
Vielleicht darf ich den Satz noch mal aufnehmen, was Frau Küng gerade wiederholt hat. Wahrheit führt zur Wahrnehmung, heisst nichts anderes, durch das wir Individuen sind und unsere Wahrnehmung sich unterscheidet, dass es 100 Millionen und Milliarden von Worten gibt. Es gibt nicht eine übergeordnete Wahrheit. Erst im Zusammenhang mit den Umständen wenn wir einfach ein Wort definieren. Es ist doch so und so, es ist dann und dann, es ist dort und dort, das und das hast du gemacht. Wir haben die gesehen, die Worte, oft ist eine von fünf Sinneswahrnehmungen ist sehen. Und wenn wir etwas gesehen haben, dann ist es oft wahr für uns. Also, ich habe es ja gesehen.
Genau. Wenn wir jetzt heute eine Sendung über das Thema machen, über das Lügen, über das Flunkern und sagen, es gehört dazu, es regelt unser soziales Zusammenleben, dann meinen wir natürlich nicht damit, man soll so durch die Welt gehen, man soll sich weiterhin bemühen, nicht zu lügen. Aber es ist eine Tatsache, es gibt verschiedenste Statistiken, fast jedes Land hat so eine Statistik, wir Menschen leben mit Lügen. Das ist einfach so. Herr Knill.
Wahrnehmen kann man sagen, falsch nehmen. Wenn jetzt ein Zuhörer sagt, wir hätten jetzt da gesagt, man solle lügen und Lüge ist etwas Gutes, da wären wir wahrscheinlich alle drei, die da sind, der gleichen Meinung, es geht dem Gallen hoch, wenn jemand das würde sagen. Also wir haben es jetzt nicht gesagt. Ich habe nur darauf hingewiesen, dass eben auch, dass der Mensch normalerweise im Alltag Floskeln macht, also zum Beispiel, wenn er eingeladen ist, nicht sagt, das Essen ist schlecht, dann sagt er vielleicht, der Dessert ist gut und will da damit Beziehung nicht stören. Das ist etwas Legales, aber nochmal, Wahrheit, wir streben ja nach Wahrheit und es ist gut, wenn man die Wahrheit hat, aber ich kann im Partner oder in einer Frau kann ich nicht Wahrheit mit einem nassen Tuch ums Gesicht herumschlagen. Die Wahrheit muss man eben auch, da muss man vorsichtig sein. Es geht eben, nochmal, es geht in die direkte, die Leute, die immer so direkt sind und die Wahrheit sagen, die sind oft sehr, sehr taktlos.
Und riskieren oder du machen viel kaputt.
Du bist der grösste Idiot und sagst, ja, warum redest du so? Ja, ich bin offen, ich bin ehrlich. Und da gibt es eben eine Grenze und ich hoffe, so will mir jetzt in Grauzonen reinreden, kann ich mir vorstellen, dass wir auch falsch auferstanden werden. Also, dass wir haben ja auch unsere eigene Sicht, drei verschiedene Sichten, und da geht immer um Wahrnehmen und Falschnehmen. Ich muss aber nochmal sagen, bei der Körpersprache, ich bin gleicher Meinung, wenn ich eine gute Wahrnehmung habe, also wenn ich sinnhaft schaue, höre, empfinde, dann kann ich wahrscheinlich viel entdecken, was nicht stimmt. Also ich bin der Meinung, die Wahrnehmung ist etwas vom Wichtigsten und da gibt es nicht Rezept. Aber die Wahrnehmung kann ich schulen.
Mhm. Kann man sagen, vielleicht, Frau Küng, je näher die Beziehung ist, desto ehrlicher soll man sein, sich bemühen, und je weiter weg dass man ist und je weniger dass man miteinander tut, desto weniger schlimm ist es, wenn man nicht wahr sind.
Das kann ich so auf die Schnelle nicht einfach sagen.
Mhm. Kann man so nicht festhalten?
Von mir aus gesehen nicht, ja.
Mhm. Wir machen Folgendes. Es ist ja speziell verführerisch und fatal, wenn sich eine Lüge zum Beispiel positiv aufs Portemonnaie auswirkt. In der Geschäftswelt zieht man da andere Maßstäbe auf, also jemanden über den Tisch ziehen. Das gilt noch so ein bisschen als Gentleman-Delikt, oder? Ist schon fast ein bisschen Kavaliersdelikt. Auf jeden Fall verschwimmen da schnell die Grenzen. Kein Geschäft mit Freunden machen deutet ja auch ein bisschen auf das hin. Was passiert, wenn man das verletzt? Da landet man sehr schnell vor Gericht, zum Beispiel. Und dort ist dann natürlich eine andere Geschichte, wie man Lügen definiert. Das werden wir im Verlauf von dem Treffpunkt anschauen.
Thank you.
im Zusammenhang mit dem Lügen lernen wir ja schon von Kind auf, du darfst nicht lügen, das ist ganz etwas Wichtiges. Und trotzdem machen wir es tagtäglich. Eben eine Statistik sagt 50 bis 200 Mal und da gehören aber die Notlügen, das Flunkern mit dazu. Und wird man verwutscht bei so einer Lüge, gibt es meistens ein Donnerwetter oder es gibt Krach mit den Freunden, mit dem Partner. Geht es aber im Zusammenhang mit Lügen ums Gesetz, dann wird es schon ein Tick dramatischer. Und darum habe ich unsere Rechtsexpertin Doris Slongo gefragt, wie das Wort Lüge juristisch definiert ist.
Lüge heisst bewusst die Unwahrheit ausdrücken.
Und wenn man unbewusst die Unwahrheit ausdrückt oder eben lügt?
Ja, wenn man unbewusst etwas Falsches sagt, dann lügt man nicht. Lügen ist immer, wenn man weiss, es ist falsch, was ich jetzt sage.
Wie wird eine Lüge vor Gericht bestraft?
Es kommt darauf an, wer lügt. Wenn man als Zeuge vor Gericht oder vor einer anderen Behörde falsch aussagt, dann wird man bestraft bis zu 5 Jahren oder eine Geldstrafe. Wenn man in einem Prozess als Kläger oder als Beklagter lügt, dann gibt es keine strafrechtlichen Konsequenzen, ausser wenn einem der Richter zu einer sogenannten Beweisaussage anhaltet, das ist also auch möglich, dann macht er einem darauf aufmerksam, dass man jetzt muss die Wahrheit sagen muss. Und wenn man dann würde falsch aussagen, dann würde man bestraft werden, wie ein Zeuge, der falsch aussagt.
Jetzt, Doris Longo, kann sich Lügen vor Gericht unter Umständen sogar positiv auswirken? Also anders formuliert, was ist besser? Zugeben, ja, ich bin schuldig, oder sich bis zum Schluss als unschuldig bezeichnen?
Ja, es kommt darauf an, je nachdem wie die Beweislage ist, kann es in einem Strafgerichtsprozess für den Betroffenen, für den Beschuldigten also, besser sein, wenn man lügt. Wenn man einem nicht anweisen kann, was man gemacht hat, dann wird man freigesprochen nach dem Grundsatz in dubio pro reo, also im Zweifel für den Angeklagten. Wenn es aber so ist, dass die Beweislage schlussendlich gegen einen spricht und man hat gelogen am Anfang, dann kann einem das negativ ausgelegt werden, aber nicht so, dass man mehr bestraft wird, sondern einfach, dass man Strafminderung nicht zu gut hat. Umgekehrt gesagt, wenn man von Anfang an in einem Strafprozess zugibt, kooperiert, dann hat man eine Strafminderung zu gut.
Und wenn es nicht um einen Strafprozess geht?
Es gibt natürlich auch zivile Gerichtsfälle, wo die eine oder andere Partei gefragt wird, ist das wahr, was die andere behauptet? Zum Beispiel in einer Scheidung, wenn die eine Seite behauptet, die andere hätte noch einen Nebenerwerb, wo ja das Einkommen erhöht, und das ist ja wichtig für die Frage von den Alimenten. Und die andere Seite sagt, nein, ich habe keinen Nebenverdienst und damit lügt, dann kann die Seite natürlich gut fahren, weil wenn man es nicht beweisen kann, dann bleibt es dabei, dass der eben kein Nebenerwerb hat oder respektive kein Nebenerwerb angerechnet wird. Da gibt es keine strafrechtliche Folge davon, keine direkte, höchstens einfach vielleicht den Imageverlust, wenn schlussendlich gleich kann beweisen werden, dass so ein Nebenerwerb vorliegt.
Kann sich, das kennt man vielleicht mehr von den Büchern oder von den Filmen, im Kino, Fernsehen, ein Lügendetektor-Beweis vor Gericht so auswirken, dass man aufgrund von der Aussage von einem Lügendetektor jemanden dann tatsächlich verurteilt, auch wenn er eben nicht zugibt, ich bin schuldig?
Nein. Der Lügendetektor ist bei uns kein zulässiges Beweismittel. Das wäre also nicht möglich, dass man einen überführt mit so einem Mittel.
Wenn es um Arbeitszeugnis geht, wo einem ein Arbeitgeber ausstellt, wenn man die Stelle wechselt, wenn man könnte, dann kommt es ja relativ häufig vor, dass dort nicht unbedingt das steht, was in der Realität passiert ist. Es wird beschönigt. Ist das ein Thema aus juristischer Sicht? Mhm.
Das ist tatsächlich ein Thema. Es passiert viel öfter, weder als es dann wirklich zu einem juristischen Fall wird. Aber es ist gefährlich für den Arbeitgeber, der ein zu gutes Zeugnis ausstellt, das klar nicht mit der Realität übereinstimmt. Darum gefährlich, weil das falsche Aussage, eine falsche Bescheinigung ist, wo der nächste Arbeitgeber kann dazu verleiten kann, dass er die Person anstellt. Aber die Person hat dann nicht die wirklichen Fähigkeiten, die da in dem Zeugnis stehen. Und das kann zu finanziellen Folgen, zu einem Schaden führen von dem zweiten Arbeitgeber. Und da kann im Extremfall so ein Arbeitgeber auf den ersten zurückkommen, der ein falsches Arbeitszeugnis ausgestellt hat.
Und das kommt vor in der Praxis?
Das kommt tatsächlich vor. Ich habe gerade ein Gerichtsurteil im Kopf. Ich weiss es nicht mehr ganz in den Detail, aber ungefähr ist es so gegangen, dass ein Arbeitnehmer bei einem Arbeitgeber eine gewisse Summe veruntreut hat. Und der ist darum dann entlassen worden. Aber das Arbeitszeugnis hat sehr gut gelautet. Nichts von Veruntreuung, nichts von etwas nicht Zuverlässigem oder Negativem. Und der nächste Arbeitgeber hat den Mann gestützt auf das Arbeitszeugnis angestellt. Und was ist passiert? An dem neuen Arbeitsort hat der Mann das Fünffache von dem veruntreut, wo er am alten Arbeitsort veruntreut hat. Und natürlich hat der Mann nicht können, den ganzen Schaden wieder gut machen. Der hat das Geld gar nicht. Ist zwar verurteilt worden, bestraft worden, aber der zweite Arbeitgeber hat einen riesen Schaden gehabt, wo über 100.000 Franken rausgegangen ist. Und er hat dann tatsächlich können, der erste Arbeitgeber, der das falsche Arbeitszeugnis ausgestellt hat, belangen. Der erste Arbeitgeber hat eine sehr hohe Summe Entschädigung müssen zahlen.
Es gibt noch etwas anderes, was relativ entscheidend ist, ob das, was in dem Papier steht, stimmt oder nicht, das ist das Arztzeugnis.
Das ist auch so, ja, das passiert auch oft, dass ein Arzt so leichte, sogenanntes Gefälligkeitszeugnis macht, aufschreibt, bestätigt, was er nicht wirklich selber festgestellt hat. Und das kann dann sogar strafbar sein für den Arzt, wenn er bewusst ein Zeugnis ausstellt, wo er weiss, es wird dafür gebraucht, dass der Patient einen Vorteil noch miteinander hat, jetzt zum Beispiel eben am Arbeitsort, da kann er bestraft werden.
Ist es denkbar, dass in einem Gerichtssaal, wenn es um Zeugeneinvernahmen geht, wenn jemand angeklagt ist, dass im Gerichtssaal jemand sitzt, der Körpersprache lesen kann, spezialisiert ist auf Körpersprache, weil aufgrund von der Körpersprache kann man gewisse Aussagen machen, tendenziell ja, er lügt oder eher nein, der sagt die Wahrheit, dass man so einen Menschen in einem Gerichtssaal hat und dann das, was er beobachtet hat, ins Urteil einfliessen lässt.
Es ist denkbar, ich kenne es nicht. Aber man muss wissen, dass der Richter, wenn er einen Zeugen hört oder einen Anklagten, einen Beschuldigten einvernimmt, auch immer gerade Körpersprache liest und seine Folgerungen macht daraus. Ein Zeugnis natürlich auch prägt ist dadurch, wie ein Mensch auftritt und wie er reinschaut und welche Gestik er macht. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass das möglich ist, dass man jemanden beizieht, der die Körpersprache besonders gut kann interpretieren, wie man auch sonst einen Experten kann beiziehen kann, der zum Beispiel ein psychologisches Gutachten macht über einen Täter.
Oder ein graphologisches zum Beispiel.
Oder ein graphologisches, ja.
Also so wie Doris Sloan geht, zu der rechtlichen Seite vom Thema Lügen. Wir haben ja einen Körpersprachspezialist bei uns, der Urs Zeiser. Urs Zeiser, es ist nicht gang und gäbe, dass man es macht in einem Gerichtssaal. Wenn Sie jetzt doch einmal angefragt würden, würden Sie das machen?
Kann ich nicht so direkt beantworten. Da würde ich mir gute Gedanken darüber machen. Im Moment arbeite ich ja in der Wirtschaftskriminalität und dort mache ich Analysen von zum Teil versteckten Aufnahmen, die im Ausland vielleicht stattgefunden haben, von Verhör. Und tue mit meinen Analysen oft die intuitive Wahrnehmung des Befragers stützen. Also der sieht ja das auch alles. So wie ein Richter auch die visuellen Informationen, die körpersprachlichen Informationen wahrnimmt und sie auf ihn wirken. Je bewusster der Richter damit umgeht, mit dem, was er sieht, oder die Richterin, desto klarer kriegt sie die Informationen. Manchmal weicht ja eben das Wort von der Körpersprache ab. Und es ist heikel, wenn man intuitiv anfängt zu werten und sich nicht bewusst ist, was hat denn da jetzt auf mich gewirkt.
Das macht man vor allem dann, wenn eben die Faktenlage unsicher ist, oder?
Ja, und das sind Gefühls- oder Bauchentscheidungen, reden wir da, das sind die intuitiven Entscheidungen.
Und das ist auch richtig, dass man dort eine gewisse Vorsicht walten lässt, je nachdem geht es ja immerhin darum, ob ein Mensch für mehrere Jahre hinter Gitter kommt oder hohe Buße muss zahlen. Wir haben im Treffpunkt noch ein paar Minuten Zeit miteinander. Wir haben ganz einen Haufen Mails bekommen, Reaktionen aus dem Publikum. Zum Beispiel die Samichlaus-Geschichte hat recht viele Reaktionen ausgelöst. Das ist ja eigentlich auf eine Art auch eine Lüge, oder? Wenn man als Eltern das Kind vom Samichlaus schwärmt und sagt, da gibt's, wir wollen das und andere Reaktionen noch aufgreifen in ein paar Minuten.
Virgil Caine is my name, and I drove on the Danville train till so much cavalry came and tore up the tracks again. In the winter of 65, we were hungry, just barely alive. I took the train to Richmond that fell. It was a time I remember oh so well. There goes the Robert E. Lee. Now I don't mind, I'm chopping wood, and I don't care if the money's no good. Just take what you need and leave the rest. But they should never have taken the very best. For night they drove old Dixie down, and all the bells father before me, I'm a working man, and like my brother before me, I took a rebel stand. Well, he was just 18, proud and brave, but a Yankee laid him in his grave. I swear by the blood below my feet, you can't raise the cane back up when it's in the feet.
Viele Reaktionen hat es gegeben. Danke vielmals an dieser Stelle schon. Ihnen daheim, sie haben uns gemailt, sie haben sich an den Kompi gesetzt, Lügengeschichten geschrieben oder ihre Kritik angebracht. Der Marc Schindler, Produzent von Mittagentreffpunkt, hat jetzt zwei kurze Lügengeschichten, die man uns geschickt hat.
Die eine, die hat harmlos angefangen und hat sich dann zu etwas Gröberem ausgewachsen. Da hat Regula Marrer geschrieben, zwar von ihrer Tochter, die dutzmal in der Primarschule war, wo sie neu zu einer Handarbeitslehrerin gekommen sind, haben zwei Mädchen abgemacht, ihre Vornamen zu vertuschen. Und haben das so als Jux gedacht. Und dann ist aber die Lehrerin so streng gewesen zu ihnen, dass sie nicht mehr gewagt haben, die Worte zu sagen. Und wo sie dann gleich rausgekommen ist, haben sogar die Eltern müssen antraben. Also ist es richtig heftig geworden dann. Und die zweite Geschichte, die wir noch bekommen haben, ist von einem Pärli, wo am Tag, bevor sie geheiratet haben, in die Kirche sind beichten. Und als sie wieder rausgekommen sind, hat die Frau den Mann gefragt, hat er dich auch gefragt, ob wir schon miteinander geschlafen haben? Dann sagt er, ja, und was hast du ihm zur Antwort gegeben? Nein, habe ich gesagt. Und sie, oh, und ich, ja. Und am nächsten Tag sind sie bei dem Pfarrer getraut worden. Es war ein komisches Gefühl gewesen.
Das kann ich mir jetzt also vorstellen vor dem Pfarrer. Und der kennt beide Seiten. Das braucht ein gewisses Fingerspitzengefühl. Ich würde gerne unsere beiden Gäste, den Urs Zeiser, den Körpersprachspezialist, und Markus Knill, er, der Kommunikationstraining macht, Leute im öffentlichen Kommunikationscoaching, es ist ihm wichtig, das zu präzisieren, Kommunikation, Coaching, Beratung macht für Leute, die im öffentlichen Leben stehen, das können Politiker sein, Chefbeamte, Sportler. Wir haben ganz viele Reaktionen bekommen, wo wir über den Sami Klaus geredet haben. Das ist auch eine von den Anführungs- und Schlusszeichen Lügen, die die Eltern ihren Kindern gegenüber begehen. Bis zu einer gewissen Zeit sagt man, ja, ja, der Sami Klaus, der kommt und der wohnt im Wald und er hat Seseli und der Schmutzli und Zeug und Sachen. Ich wollte Sie zwei zuerst fragen, Urs Zeiser, Körpersprachspezialist, können Sie sich noch erinnern, wo der Sami Klaus-Traum, die Sami Klaus-Vorstellung zerplatzt ist?
Ja, das war bei mir eher ein fließender Übergang gewesen. Ich glaube, ich habe über ein Jahr gebraucht, bis ich die neue Wirklichkeit annehmen konnte, die da herrscht.
Weil, ist ein Schock gewesen?
Das Vertrauen. Es war ein kleiner Vertrauensbruch. Also, der Wechsel war da. Ich habe nach einem Jahr nicht mehr gleich vertrauen, weil ich offensichtlich verarscht worden bin.
Noch verrückt, oder?
Ja, das war verrückt von meinem Papa, der selber das Anti-Klaus gespielt hat über Jahre weg. Auch das habe ich natürlich nicht gemerkt, weil die Situation derart angespannt war, wenn der Klaus gekommen ist und ich nie gewusst habe, komme ich jetzt doch in den Sack oder
und
nicht.
Und es hat doch mit Angst eben zu tun gehabt. In dem Fall war es für sie ein Erlebnis, das mit Angst zu tun gehabt. Und darum, was dann eben so war, dass sie herausgefunden hat, es ist gar nicht richtig, haben sie seinem Vater übergenommen.
Ja, also so wie Frau Kühn gesagt hat, vom Übrig, wo der Sandy Klaus immer doch oft vertreten und mehr macht und mehr darf nicht, ist auch die Konsequenz vom Schwarzwald, hat Angst gemacht, ja.
Der Markus Knill, der schon ein bisschen älter ist, ich darf das sagen, können Sie sich noch zurückerinnern?
Ich mag mich erinnern, bei den eigenen Kindern, wie die reagiert haben. Ich glaube, da ist, ich muss mal alle Eltern, die jetzt hören, die sollten eine gewisse Gelassenheit haben. Ich glaube, da, das ist schlimm, wenn man jetzt meint, was das für Folgen hat. Wenn die Samichlaus-Geschichte, die haben auch meine Kinder überwunden, die haben es richtig können einordnen. Es war plötzlich, wo mal der Samichlaus kam, haben sie sich lustig gemacht, haben gesagt, das ist eine Darmbanduhr vom Großvater und so weiter. Also, da haben sie überwunden. Ich finde, mit dem Wort Samichlaus haben wir in ein Wespennest
gestochen. Doch, in dieser Sendung.
In dieser Sendung, weil viele dann denken, ich habe ein schlechtes Gewissen und damit lüge ich Kinder an. Man kann auch mal den Satz einfach sagen, wenn jetzt jemand behauptet, er hätte noch nie geflunkert, nicht jetzt gerade gelogen.
Genau.
Das gehört zum Leben. Aber nochmal, es ist nicht Sinn und Zweck, Lügen zu lernen. Ich glaube, es ist der Sinn und Zweck, viel mehr können merken, kann ich es mit den Worten zu tun oder nicht, beim Partner und so weiter. Und ich persönlich bin felsenfest überzeugt, dass jeder, wo bestrebt ist, die Worte zu sagen, weiss, wenn er irgendwo in den Graubereich hineinkommt und vielleicht doch eine gewisse Notlüge darf platzieren.
Oder, und es kommt eben ganz darauf an, haben wir jetzt anhand von dem Samichlaus-Beispiel gelernt oder gesehen, wie man das macht. Also wenn ein Vater auftritt und so tut, als ob das stur und überhaupt, und es ist so, und dann das noch mit Angst verbindet und dann löst sich es auf, dann ist es natürlich ein Vertrauensbruch, wo eine gewisse Wut kann entstehen kann, wenn man das aber mit einer gewissen Gelassenheit, mit einem Grinsen, mit etwas andeuten, aber offen lassen. Ja, weil Fragen kommen ja schnell, du, gibt es den wirklich? Und wenn man dann steif und fest beherrt, ja natürlich, und das fest macht, und man sagt, ja, mal schauen, find's raus, dann ist das eben eine andere Geschichte, oder?
Wir haben ja gerade bei dem Fall, bei den Mädchen, die den Namen vertauscht haben, haben wir ja eine Angstlüge, typisch mit einer Angstlüge zu tun. Und am Schluss zählt eben die Folge, was hat es für eine Wirkung und schlimm und verwerflich und überhaupt, das darf nicht sein, das haben wir auch gesehen im juristischen Bereich. Wenn es zu einem Schaden führt, dann unter keinen Umständen, glaube ich, dann heisst es einfach Stopp, das heisst nicht.
Ich danke Ihnen beiden ganz herzlich. Das ist ehrlich gemeint. Das ist keine Lüge, dass Sie da waren. Es war sehr, sehr spannend. Und wir haben am Schluss noch mal ein Mail aus unserer Hörerschaft, wo es eigentlich auf eine Art doppelte Lüge geht, Mark Schindler.
Ja, und zwar habe ich ganz am Anfang von der Sendung ein Mail vorgelesen von einem 3-jährigen Kind, wo der Mutter im Tram gesagt hat, wo die Frau reinkommt, gell, über die reden wir dann daheim, weil sie schon gewusst hat, dass sie ja nicht einfach so etwas sagen im Tram. Und jetzt haben wir 3 Mails bekommen zu dem Thema und gesagt, die Geschichte, die ist also schon vor 30 Jahren erzählt worden. Also das kann ja nicht so erlebt sein. Also eine doppelte Lügengeschichte.
Eine Lügengeschichte aus unserer Hörerschaft. Herzlichen Dank dafür, hat uns zum Schmunzeln gebracht. Was heisst denn da alt? Morgen kommen die grauen Panther. Morgen kommen die aktiven Senioren, die Internetseiten auf die Beine gestellt haben. Oder wo ein Radio extra für alte Menschen betreibt. Der Treffpunkt morgen mit meinem schon ein bisschen älteren Kollegen Joschi Kühne. Und wie immer gerade nach den 9 Nachrichten. Und dann auch wieder mit Beteiligung, wo Sie ganz sicher anrufen können, wo Sie ganz sicher Ihre Mails anbringen können. Jetzt ist es 3,5 Minuten vor den 11.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.